Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Name ist Paul Schomann. Ich bin der Bundestrainer der neu gegründeten Futsal-Nationalmannschaft.
Glückshormone, die da ausgeschüttet wurden, glaube ich. Und jetzt so langsam kapier ich's.
Das Futsalspiel, das Fußballspielen in der Halle.
Der kleine Jung, dein Futsal-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Der kleine Jung, dein Futsal-Podcast. Wir sind zurück aus dem Jahr 2019 in 2020. Wir haben uns lange nicht gehört, wirklich sehr, sehr lange. Hier wie immer Stefan Kleine und Dominik Jung.
An deiner linken Seite heute mit einem wunderbaren Brinkhoffspilsner 05 aus Dortmund.
Ja, ja. Prost darauf.
Neues Jahr, neues Bier.
Wann haben wir letzte Folge gemacht eigentlich?
Die war Mitte November, als wir zu Gast bei Johnny Goede waren, und dann hattest du irgendwie keine Lust mehr.
Keine Lust, keine Zeit, viel zu tun, Urlaub, Weihnachten, den ganzen Stress.
Denn du warst ja beim deutschen Länderpokal, richtig?
Ich war auch beim Länderpokal im Januar, ja, aber das waren nur 3 Tage, das erklärt nicht, warum wir seit Mitte November keine Folge gemacht haben. Aber ja, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Ich hoffe, ihr habt auch wieder Bock auf ein bisschen Futsal-Input. Und der Kracher heute direkt wieder zum Start des neuen Jahres. Wir sind nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt.
Hallo Benny Saal.
Hallo, herzlich willkommen, hi.
Ja, Benny Saal. Wir haben Benny Saal zu Gast, Teammanager vom DFB-Futsal-Team. Lange Jahre schon im Futsal-Business dabei. Ich denke, der ein oder andere oder fast alle, die hier regelmäßig zuhören, werden dich wahrscheinlich kennen, Benny. Wir kennen uns ja selber auch eigentlich hauptsächlich als Spieler, ne? Also wir sind sehr früher sehr oft begegnet.
Ja, ein paar Duelle haben wir schon ausgefochten zusammen. Ich glaube, ich war einige Zeit lang mal Rekordspieler in der Futsalliga West, bis Memo Söser mich, glaube ich, überholt hat. Von daher, ja, wir haben uns schon das ein oder andere Mal auf dem Platz gesehen. Und ja, mittlerweile jetzt bin ich 4 Jahre lang nicht mehr aktiv. Manchmal ein bisschen mit einem weinenden Auge, auf der anderen Seite halt immer noch irgendwie im Futsal sehr aktiv. Und von daher, ja. Jetzt in anderer Funktion und freue mich heute mal bei euch zu sein und mit euch ein bisschen über Futsal und die aktuelle Entwicklung zu sprechen.
Gerade vielleicht auch noch anschließend, ich glaube, wir beide sind uns auch schon mal über den Weg gelaufen. Ich habe mal so in den Archiven gekramt. Wir beide waren, glaube ich, 2016 zusammen bei dem Sichtungslehrgang in, wie hieß es, Grünberg, der deutschen Nationalmannschaft.
So, genau.
So steht es zumindest auf Fußball.de. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Aber so ist es, und weil ich mich schon nicht daran erinnern kann und ich schon viele Leute kenne, vielleicht kannst du uns noch mal kurz über deinen Futsal-Werdegang aufklären. Wo hast du so gespielt? Ich weiß, dass du im Ausland gespielt hast. Skizzier das doch mal für uns.
Ich fange mal noch ein bisschen früher an. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Habe in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf dann gespielt, so bis zur U19. Bin dann ja von da aus irgendwie zum Futsal gekommen und angefangen hat das Ganze, weil ich weiß nicht, ob der Name euch noch was sagt, Naim Sassi und der PSV Wesel oder Inter Wesel hieß es, glaube ich, damals noch, mal ein Futsal-Turnier veranstaltet hat, und, wo wir aus Mönchengladbach, meine Heimat, dann mit ein paar Jungs mal hingefahren sind, und das war so mein allererster Berührungspunkt mit Futsal. Und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. War dann, glaube ich, kriegt das Jahr nicht mehr zusammen, aber die erste Regionalliga West-Saison, die dann auch gespielt wurde, wo wir eigentlich nur hobbymäßig so mit einer Freundestruppe eben teilgenommen haben und so hat sich das Ganze entwickelt. Habe dann eine Saison in Wesel mal gespielt und dann später bei Strandkaiser Krefeld oder bei Uerdingen dann lange. Habe zwischendurch dann eine Saison mal in Holland auch gespielt, in Nimwegen. Und war dann, ja, das muss so 2011 oder 12 dann gewesen sein, mal in Spanien für zwei Auslandssemester. Habe da in Sevilla gespielt, so dritte spanische Liga damals gewesen.
Das ist ganz ein bisschen mein
Werdegang eigentlich in der Futsal-Welt.
Das ist ganz interessant. Das mit Holland wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also, dass du in Spanien spielst, das wusste ich. Aber dann bist du ja mit Dome zusammen einer der ganz wenigen Spieler in Deutschland, die in drei Ländern schon Futsal gespielt haben.
Ja, ich wusste nicht, dass das sonst noch jemand geschafft hat, aber ja, genau.
Also ja, wir haben das. Das ist hier immer so ein Running Gag, weil ich habe in Finnland, Schweden und Deutschland gespielt und uns ist letztens bei Pavlos Wiegels aufgefallen, dass er mich da sozusagen eingeholt hat, jetzt mit Polen, Italien und Deutschland.
Ja.
Und bei dir waren wir uns nicht sicher, ob du du warst auch mal in Tokio, haben wir gelesen, ob du vielleicht in Japan noch Futsal gespielt hast. Dann wärst du jetzt der absolute Führer der Deutschen.
Den Rekord, den kann ich mir da dann nicht anheften. Ich habe ein Jahr in Tokio gewohnt, habe da aber wirklich nur so hobbymäßig Futsal gespielt, also nicht offiziell mit einem Spielerpass oder so, von daher.
Ja, das können wir nicht zählen.
Weiter.
Genau, würde ich sagen. Habe ich auch Glück gehabt.
Achso, ja, noch, damit wollte ich ja eigentlich sogar einsteigen in das Ganze, aber du warst ja früher auch mal so als Experte aktiv, ich weiß noch ganz zu Beginn, glaube ich, am Nürburgring, falls du dich auch noch dran erinnerst, ist dir eigentlich bewusst, dass du bei den Holzpfosten-Schwert einen eigenen Song hattest, kurzzeitig?
Ja, das ist mir bewusst. Da habe ich mich auch zu der Zeit ganz gut drüber gefreut. War ja schon was Besonderes, die Holzpfosten-Anhänger zu der Zeit. Und ich glaube, ich habe da was Positives gesagt. Oder dass ich gesagt habe, ja, großer Fan der Holzpfosten. Und ich glaube, da war ein bisschen Ausschlag eben. Also das ist mir einigermaßen bewusst, ja.
Ja, ja, stimmt. Es wurde immer skandiert, Benny Sahl ist auch ein Holzpfosten. Hat sich so ein, zwei, drei Saisons gehalten.
Liebevoll gemeint.
Ja, klar, er hat die Holzpfosten gelobt, da waren Holzpfosten.
Ich möchte kurz einschieben, falls die Leute sich wundern. Du bist uns, es gab ganz große technische Probleme, sagen wir, als wir hier angefangen haben, was aufzunehmen. Wir haben keinen richtigen Weg gefunden, haben jetzt so eine Skype-Standleitung, die so eher simbabwisches Niveau hat, aufgebaut. Du bist manchmal ein bisschen dumpf zu hören. Manchmal schwankt die Verbindung. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Holzinternet, ne?
Holzinternet. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem gut hin. Ja, auf jeden Fall spannender Werdegang bei dir. Ich habe es immer verfolgt, weil wir ja auch, wie gesagt, als Spieler uns oft begegnet sind früher. Und jetzt zuletzt haben wir uns ja getroffen beim Länderpokal kurz. Ne? Da warst du ja auch wieder in Funktion als ja einerseits irgendwo Teammanager der Nationalmannschaft und warst auch als Scout unterwegs. Ne? Kannst du vielleicht auch mal kurz sagen, wie das so war?
Vielleicht noch kurz so zu meiner Rolle beim DFB, damit das auch allen Hörern noch irgendwo klar ist. Natürlich gehört das einmal das Teammanagement der Nationalmannschaft dazu. Auf der anderen Seite ist der Bereich, muss man leider auch sagen, bei uns noch nicht so, im Hauptamt noch nicht so groß, sodass die eine oder andere Rollenüberschneidung da auch daneben zustande kommt. Also eigentlich muss man sagen, ich habe jetzt ja meine beiden Kollegen Dennis Bessel und Christian Sauer, die unterstützen, die aber auch immer noch andere Themen mit Beatsoccer und Ähnlichem haben. Aber ansonsten läuft der Großteil der Futsalaktivitäten beim DFB eigentlich über meinen Schreibtisch oder zumindest so in Abstimmung mit mir. Also jetzt nicht, dass ich der Chef bin, das will ich dann nicht sagen, aber nur mal so als Idee, dass eben viele Dinge oder diese ganzen Entwicklungsthemen, die im Futsal ja noch anstehen, eben auch bei mir so zusammenlaufen und hier und da eben dann aufgrund der, sagen wir mal, eigenen Erfahrung in dem Sport und der Trainerlizenzen, die ich halt habe, unterstütze ich dann so beim Landesauswahlturnier. Wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, dann halte ich mich aus dem Sportlichen raus. Das machen dann die Leute, die da aktuell den Hut auf haben.
Kannst du das vielleicht nochmal kurz einordnen? Du hast gesagt, du bist hauptamtlich beim DFB angestellt. Wie viele Leute sind hauptamtlich mit dem Futsal in Kontakt beim DFB? Und seit wann bist du das hauptamtlich beim DFB?
Ja, mittlerweile sind es jetzt fast 3 Jahre, die ich da bin. Ich glaube jetzt am 1.6. Dieses Jahr werden es dann 3 Jahre. Ja, hauptamtlich ist erstmal Marcel Losfeld, unser Bundestrainer. Dann bin ich das mit einer vollen Zuordnung beim Futsal. Und dann eben meine beiden Kollegen Dennis Bessel, Christian Sauert, die dann aber eher bei den Events unterstützend dabei sind, also Länderspielorganisationen, das Landesauswahlturnier, Deutsche Meisterschaft, wo es dann eher so um die Events und Veranstaltungen geht, weil die beiden nebenbei noch andere Themen dann zu bearbeiten haben.
Also seid ihr im Prinzip eine Two-Man-Group, die den Futsal versucht, hier in Deutschland voranzutreiben, die dann ab und zu mal Unterstützung bekommt?
Wenn es um wirklich so die fußballspezifischen Themen geht, dann kann man das schon so ausdrücken. Aber der DFB ist ja ein etwas größerer Laden. Wenn es jetzt so um Themen TV-Vermarktung, was ja auch immer wieder, wenn man so in Social Media liest und verfolgt, immer wieder Streitpunkte für die Leute darstellt, das machen natürlich die Experten. Also ich fange jetzt nicht an, irgendwelche TV-Verträge als Beispiel auszuhandeln, sondern dafür haben wir ja Fachabteilungen. Von daher ist das nicht so ganz korrekt, aber wenn man sagt, eine Two-Man-Show, aber zumindest das, was so die sportlichen Inhalte und sportrelevanten Themen angeht, dann ja.
Weil du es gerade angesprochen hast, und das ist ja wirklich ein Thema, was viele umtreibt, die TV-Vermarktung des Futsals. Denn nur wenn es gezeigt wird, kann es ja irgendwo in der großen und breiten Masse ankommen, dieser Sport. Gerade bei dem Highlight im letzten Jahr der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen Portugal, eines der besten Teams weltweit, wenn nicht das beste Team, gab es ja keine Übertragung von DFB-Seite. Und das hat uns schon gewundert. Gibt es da keine Möglichkeit, so eine Art YouTube-Streams zu machen, die einfach vom DFB gesponsert werden? Kannst du da ein bisschen irgendwie bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, also kann ich gerne Licht ins Dunkel bringen. Das ist auch eine Sache, die von außen sehr, sehr schwer zu verstehen ist manchmal, weil das Interesse ist da. Das hat man zumindest das Gefühl, aus der Futsal-Szene heraus die Spiele zu sehen. Auf der anderen Seite ist es aber bei UEFA-Wettbewerben so organisiert, dass die kompletten TV-Rechte weltweit immer beim Ausrichter liegen. Also das heißt, wenn wir jetzt in Portugal oder in Georgien spielen, dann haben jeweils diese Verbände die kompletten TV-Rechte auch für den deutschen Markt. Das regelt die UEFA so, damit die Ausrichter damit sozusagen Geld verdienen können, um die Austragung der Veranstaltungen zu organisieren. Weil selbst Portugal kann das Event eigentlich so nicht refinanzieren, sondern es kostet den Verband immer Geld, Futsal zu machen. Und von daher sind die dann immer darauf angewiesen, auch was einzunehmen. Und da muss man dann sagen, das, was die uns anbieten als Preis für die Rechte und auch die Produktion, das kriegen wir wiederum überhaupt nicht refinanziert. Und da steht auch, muss man leider sagen, wir kennen ja die Einschaltquoten bei Streams, zum Beispiel Deutsche Meisterschaft oder ähnliches, oder wir kennen auch die Einschaltquoten von Länderspielen bei Sport 1. Die Preise, die wir dann dafür zahlen müssen, die stehen halt nicht im Verhältnis, weil wir das nicht refinanzieren können. Also es gibt noch keine Werbepartner, die da einen Betrag hinlegen, nur damit sie in der Halbzeit von einem Futsal-Länderspiel laufen. Und von daher ist das, kann man jetzt so argumentieren, ja, der DFB muss das als Investment sehen, aber die Summen passen einfach noch nicht zusammen.
Genau das wäre das Argument. Ja, genau das wäre das Argument gewesen, was ich da ganz gerne angeführt hätte. Ich meine, im Prinzip ist der Futsal ja in der Phase des Investments, wo du es als Minusgeschäft laufen lässt, um dann später irgendwann mal die Früchte davon zu ernten, richtig?
Ja.
Heißt,
Also so ist das ja auch, das stimme ich auch zu, aber ich kann euch garantieren, aktuell ist das für den DFB ein komplettes Minusgeschäft. Also wir nehmen ja an keiner Ecke irgendwo Geld ein. Und das ist auch aktuell nicht in Sicht, weil, das muss man auch sagen, vielleicht verfolgt ein oder andere Handball von euch aktuell,
ja.
Dann seht ihr ja, dass da eine Mannschaft sitzt, die bei einer Endrunde um, nicht als Favorit, aber zumindest mal um Halbfinalteilnahme spielt. Ja, und dann ist das auch vermarktbar oder auch interessant für Zuschauer, aber Futsal-Vorrunde in Portugal, wo du eigentlich weißt, dass eine deutsche Mannschaft im besten Fall nicht so hoch verliert, ja, um es mal so auszudrücken, Das ist für keinen Sponsor, noch für kaum einen TV-Sender interessant. Und von daher muss man leider auch sagen, da muss sich der Sport, so bitter das manchmal ist, noch weiterentwickeln, bis es ein vermarktbares oder TV-fähiges Produkt ist. So. Aus der anderen, das ist halt die andere Seite der Medaille.
Und, okay.
Ich hoffe, dass das ein bisschen Licht jetzt reinbringt. Das ist immer, wie gesagt, von außen nicht so einfach, das zu durchschauen, auch diese rechte Konstrukte und so weiter und auch, was da für Summen dann abgefragt sind. Aber so eine TV-Produktion mit nur 2-3 Kameras, da bist du schon im vierstelligen Bereich. Plus TV-Signal, was in der Regel aus Georgien oder Portugal per Satellit geschickt werden muss. Da bist du schon mal bei einem fünfstelligen Betrag und das ist nichts, was wir gerade so dafür in die Hand nehmen, damit vielleicht ein paar hundert Leute am Ende einen Stream bei YouTube gucken.
Okay, und wahrscheinlich, dann wird es ja wahrscheinlich auch keine Zwischenlösung geben, irgendwie, dass man nicht das Signal abfängt, sondern man streamt es einfach irgendwie rein und macht seine eigene Kamera oder so, das wird alles nicht gehen wahrscheinlich.
Zumindest nichts, was man als Verband so machen kann. Von daher, jetzt in Georgien hoffen wir, dass der georgische Verband wie im letzten Jahr auch wieder einen Stream anbietet, der dann vielleicht kurz vorher veröffentlicht wird irgendwo. Aber es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass wir als Verband da aufgrund des Preises kein Angebot machen werden können.
Okay, aber ist es denn mal anders gefragt, ist es denn mal angedacht oder realistisch, dass vielleicht mal so ein Turnier oder so eine Quali-Runde mal in Deutschland auch stattfindet, irgendwo mittelfristig, und dann hätte man ja quasi Übertragungsrechte irgendwie in der eigenen Hand?
Ja, das ist auch angedacht. Das Schöne ist ja, wenn wir jetzt schaffen sollen, eine Runde weiterzukommen, dann gibt es ja einen neuen Modus. Der sieht jetzt folgendermaßen aus, dass man wie im Fußball in einer Vierergruppe dann zwar Hin- und Rückrunde spielt, also ohne Miniturniere, sondern richtige Spieltage sozusagen. Und dann hat man ja automatisch auch 3 Heimspiele. Und auch da ist die rechte Lage dann bei den Auswärtsspielen anders geregelt. Von daher würde das dann automatisch auch anders aussehen, wenn wir jetzt eine Runde weiterkommen würden.
Okay. Das heißt, da müssten wir auf jeden Fall schon mal die Daumen drücken. Ja, was wir sowieso gemacht haben.
Auf jeden
hätten.
Fall, ja.
Ja, natürlich. Dann können wir ja nochmal, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, gegen wen jetzt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in Georgien antritt, natürlich gegen den Gastgeber, und wie du die Chancen einschätzt, dass es zum Weiterkommen kommt und zu Partien in Deutschen.
Georgien ist ja eigentlich schon Dauergegner irgendwie, ne?
Ja, stimmt. Neben Tschechien.
Ja, gegen Georgien haben wir jetzt schon echt einige Spiele gemacht. Ansonsten haben wir ja noch Kosovo, die sind ja aus Pott 2 zugelost worden. Wir sind aus Pott 3 gekommen und Österreich ist aus Pott 4 in der Gruppe. Ist auf dem Papier, finde ich, mit Abstand die schwierigste Gruppe. Georgien, wie wir eigentlich alle wissen, ist ein Top-Team. Das sind alles Profis, die in Russland, in der Ukraine spielen. Ein paar eingebürgerte Brasilianer dabei. Das ist natürlich ein Brett, so ein Team. Also das wird schon schwierig, das Spiel. Das haben wir da mal genug Erfahrung jetzt gegen die Mannschaft. Kosovo ist halt schwer einzuschätzen. Wir haben jetzt ein paar Videos, die wir analysieren von den letzten Spielen. Muss man mal sehen, ist schwer einzuschätzen, aber macht gerade so auf den ersten Blick eher den Eindruck, dass es eine sehr individuell ausgerichtete Mannschaft ist, wo es viel auf 1-gegen-1-Situationen hinausläuft. Glaube ich aber, dass wir da in dem Spiel, wenn wir am Maximum spielen, durchaus gewinnen können. Und Österreich kennen wir auch. Da wird man mal sehen. Ich weiß nicht, wie das für die jetzt ist. Das erste Mal so im Ausland nach weiter Reise so ein Turnier spielen, 3 Spiele in 4 Tagen. Das ist nicht so ohne. Da würde ich einfach mal sagen, da haben wir so ein bisschen den Erfahrungsvorteil gerade. Wobei das spielerisch natürlich eine super Mannschaft ist, die eigentlich auch nicht aus Pott 4 kommen kann. Wenn man das jetzt mit Schottland oder Nordirland vergleicht oder Malta, Zypern, die da sonst aus Pott 4 kommen, dann ist das mit Abstand der stärkste Team. Aber ich glaube, wenn wir eine gute Leistung in den 3 Spielen bringen, dann muss es machbar sein, da Zweiter oder ein guter Gruppendritter zu werden, um dann mindestens die Playoffs im April zu spielen.
Ja, okay. Das also Ja, Kosovo hatte ich auch irgendwie null auf dem Schirm, aber wenn ihr sie nicht auf dem Schirm habt, wie soll ich sie auf dem Schirm haben?
Ich glaube, das sind so richtig gute Straßenkicker.
Ja, das sind so ein bisschen wenig Taktik, aber ja, alle können die Knoten in den Beinen
spielen. Die sind so wie Fortis am Wochenende.
Ja. ja, wir sind ja, gespannt.
So Teams sind ja immer unangenehm, ja. Wenn man mit dem Ball umgehen können, wo man dann schon noch so ein Spiel in den Knochen hat gegen Georgien und dann musst du noch den so eins gegen einen Spieler ran. Das ist nicht so ohne, aber ich glaube, dass wir da als Mannschaft geschlossen so mit unserer Taktik dann doch das Spiel entscheiden können. Aber das wird schon schwierig.
Ja, ich habe jetzt mal, der Kader ist ja auch bekannt gegeben worden, ne? Wir sind ja beide nicht dabei, Dumme, das echt? Muss ich an dieser Stelle sagen. Obwohl ich mich.
Aber praktisch unsere bessere dritte Hälfte ist dabei. John Michael Göde.
Ja, John Michael Göde, ja klar. Also ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich hatte beim Länderpokal immerhin auch ein Tor geschossen, aber
welchen Platz hat Niedersachsen gemacht beim Länderpokal?
Ja, 16.
Ja. Wir hatten dich auch lange aus dem Zettel, auf Platz 25, aber das letzte Spiel, da hat es dann doch nicht mehr.
Ich wusste, ich habe immer schon die Blicke gesehen, wenn ich am Feld war, von dir und von Daniel Fredel.
Ja. Die Blicke auf. Ja, egal.
Ich
lasse es.
Ich habe, wir haben uns den Kader mal angeguckt. Es ist ja immer, also für die Futsal-Szene immer sehr, sehr spannend. Also klar, es ist jetzt nicht so wie Löw verliest jetzt die Nationalmannschaftskarte.
Ja, ähnlich.
Aber es ist schon ähnlich. Die Leute, die sind interessiert, ich glaube, die gucken sich das schon sehr, sehr schnell und an und gucken, oh, wen kennt man, wer ist neu dazugekommen. Anscheinend hat sich der Futsal aus dem Allgäu ein bisschen auf den Radar gespielt beim Länderpokal, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Spieler.
Franke und Weber, ne?
Franke und Weber bisher nicht auf dem Schirm. Sind die eigentlich jetzt durch den Länderpokal erst so richtig am Zettel gekommen? Und vor allen Dingen auch die Frage, wie nah bist du am Sportlichen dran? Also kennst du jeden Spieler? Weißt du, was er für Stärken und Schwächen hat?
Erstmal auf den hinteren Teil der Frage. Also ich kenne die Spieler natürlich schon. Also ich bin mit dem Trainerteam regelmäßig im Austausch und sehe auch die Notizen und die Gedanken, die da aufs Papier kommen von den Trainern. Ist jetzt aber nicht so, dass ich mich da einmische. Ich gebe jetzt beim Länderpokal dann meine subjektive Meinung dann dazu. Aber die letzte Entscheidung gibt dann immer beim Cheftrainer. Aber ich bin schon auch so, dass ich dann natürlich hier und da Regionalligaspiele auch sehe und da schon ein gutes Bild habe. Wie so die Spieler sind, sehe auch die internationalen Spiele und so Trainingseinheiten. Das, sagen wir mal, maße ich mir jetzt schon an, dass ich das einigermaßen beurteilen kann. Aber am Ende, wie gesagt, ist die Entscheidung immer beim Trainer. Der trägt die Verantwortung für das Sportliche und auch für den Kader.
Mhm.
Die Jungs sind uns nicht nur beim Länderpokal aufgefallen. Alex Weber, der hat ja auch schon mal bei Jahn Regensburg eine Zeit gespielt. Da haben wir den das erste Mal wahrgenommen und hatten da auch schon mal die Idee, ihn einzuladen oder auch mal mitzunehmen. Hatten dann ein bisschen Strategie vielleicht auch in der Vergangenheit, dass wir versucht haben, vielleicht etwas den Kader etwas jünger zu gestalten. Jetzt muss man aber sagen, beim Länderpokal haben die beiden halt finde ich schon sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Er hat natürlich auch in einem sehr guten Team in Bayern gespielt. Man konnte aber dann doch erkennen, dass die Jungs einiges mitbringen. Und das ist auch so ein bisschen das, was uns immer fehlt, wenn wir gegen die Profi-Teams ran müssen. Die sind uns einfach physisch deutlich überlegen. Die haben nicht immer die bessere Spielphilosophie oder die bessere Taktik. Aber die sind individuell physisch so stark, dass wir da oft nicht 40 Minuten gegen anrennen können oder gegenhalten können. Und von daher war jetzt die Idee, dass wir den Kader nochmal physisch ein bisschen aufwerten. Und da bringen die Jungs, glaube ich, eine gute Mischung zwischen Fußballerfahrung, Technik und eben auch physischer Präsenz auf dem Platz mit. Und das war, glaube ich, so am Ende das Trainerteam so ein bisschen in diese Richtung bewegt hat.
Bleiben wir bei dem Thema. Ich würde ganz gerne da nochmal auf zwei Spieler zu sprechen kommen. Einmal apropos Physis, natürlich auf die Rolle von Manuel Fischer, der da vielleicht ja irgendwie so auch von der Physis her eine Vorreiterrolle einnimmt in der Nationalmannschaft. Und auf Alex Günther, der ja jetzt mit Anfang 30 nochmal in der Nationalmannschaft irgendwie durchstartet. Ich kenne ihn noch vom TSV Neuried, da hat er mit mir vor 5 Jahren ab und zu mal mittrainiert, bevor er nach Regensburg gegangen ist. Freut mich für ihn, aber ist schon überraschend, wo ihr doch eigentlich so einen jüngeren Kurs gefahren seid in letzter Zeit.
Ja, am Ende, wie gesagt, muss ich noch eine Entscheidung des Trainers, aber der Alex ist ein sehr, sehr guter, positiver Junge. Der, muss man leider auch sagen, sehr viel Erfahrung jetzt mitbringt mit dem Alter. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Position und das spielt ja auch mal eine Rolle bei so einer Nominierung. Und da fehlt uns leider in Deutschland ein überragender Pivot vorne. Und wenn jemand auf der Position Regionalliga dann die Torschützenliste anführt, dann geht es am Ende auch um Erfolg mit der Mannschaft. Und für uns wäre es jetzt sehr, sehr bitter, wenn wir nicht diese Hauptrunde erreichen. Von daher spielen dann viele Faktoren eine Rolle. Und dann muss man auch mal sagen, okay, dann kommt mal einer über 30 mit, auch wenn er vielleicht keine 10 Jahre Futsal mehr vor sich hat. Aber aktuell ist er, denke ich, einer der besten Pivots, die wir in Deutschland haben. Und dann wäre es irgendwo auch fremd, wenn der keine Rolle bei uns spielen würde.
Jetzt nimmst du Stefan natürlich ein bisschen die Hoffnung, der wird auch bald 30 und er wird ganz gerne noch 20 Jahre Futsal spielen.
Ja. Ja, grüß Gott, bitte Daumen, dass der Körper das mitmacht. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber ich kann dir sagen, nach 30, es wird nicht mehr so viel besser.
Ja, ich werde Sonntag 30. Also,
ja. Es zickt schon hier und da, habe ich das Gefühl.
Ja. Also ich hätte den Alex Günther nicht eingeladen, weil der hat gegen Niedersachsen 2 Tore geschossen. Und das würde jemanden eigentlich disqualifizieren, finde ich.
Ich war nicht eingeladen.
Ja, tut mir leid. Kommt immer auf die Qualität der Gegenspieler an. Ne?
Ja, das war der perfekte Konter.
Ja. Bei dem Spiel war ich Trainer und nicht Spieler. Okay. Glaube ich.
Du bist extra in der Kabine geblieben, oder?
Ja, geil. Das sind doch echt coole Einblicke, so ein bisschen. Vor allen Dingen auch das mit der Übertragung und die Nominierung. Ich glaube, vor allen Dingen die Übertragung, wie du es schon gesagt hast, ist so ein emotionales Thema, was über Facebook dann irgendwie auch gerne mal hochkommt. Einfach mal geil zu wissen, wo es herkommt. Kann man dann zum Teil verstehen, muss man auch nicht alles vielleicht verstehen, aber man kann es ein bisschen einschätzen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Das hilft, glaube ich, dem einen oder anderen zur Einordnung. Und jetzt haben wir eigentlich ja noch ein großes Thema, ne, wo wir noch kurz sprechen wollten.
Ja, ja. Es ist das Thema, das so ein bisschen über den Regionalligen schwebt in dieser und wahrscheinlich in der nächsten Saison, das Thema Bundesliga. Und du hast es ja schon gesagt, bei dir finden so alle Strippen, was den Futsal in Deutschland angeht, zusammen. Und da würden wir ganz gerne nochmal mit dir kurz einen Ausblick wagen auf dieses Mammutprojekt, würde ich es mal nennen.
Was mich ja eigentlich so, also was wir uns oft auch gefragt haben schon, ist, also in 2 Jahren oder anderthalb Jahren kommt die Bundesliga. Was würdest du sagen, wie gut sind wir schon aufgestellt in die Richtung dieses Ziels?
Erstmal nochmal zurück auf das, was ihr jetzt einleitend gesagt habt. Das ist echt ein Mammutprojekt. Und da muss man immer sagen, eine Liga ist kein Verbandsprojekt, sondern ist eigentlich ein Vereinsprojekt. Am Ende kannst du als Verband die Statuten festlegen und den Spielplan machen. Aber das Endprodukt, nämlich die Futsalspiele, die müssen von den Vereinen organisiert werden und der sportliche Input kommt von den Vereinen. Von daher muss man dann sagen, ja, wie gut sind die Vereine aufgestellt für eine Bundesliga? Und das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage. Ja. Bin ich einige Jahre nicht mehr so in den Vereinsgeschehen drin. Gucke immer eigentlich nur noch von außen auf so Spieltage. Und dann muss ich aktuell vielleicht sagen, ja, gibt's vielleicht 4, 5, 6 Vereine, die das auf einem Level organisieren, wo man sagen kann, ja, ist zuzutrauen, dass die in anderthalb Jahren auch einen bundesweiten Spielbetrieb hinbekommen.
Ja.
Ich glaube, bei den anderen ist noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig.
Das Stichwort, was ich da so aus DFB-Kreisen immer kannte, war ja das Semi-Professionalisierung des Futsalsports. Und vielleicht hast du da mal so ein bisschen, vielleicht kannst du es mal ein bisschen haptisch machen. Wie kann man sich das vorstellen? Muss ich fünfmal die Woche als Futsalverein trainieren, damit ich irgendwie vielleicht die Möglichkeit habe, an so einer Bundesliga teilzunehmen? Was ist mit diesem Begriff Semi-Professionalisierung gemeint?
Ja, also ich weiß nicht genau, wo der Begriff jetzt herkommt, aber was die Vereine leisten müssen, das kann mittlerweile jeder, der so die Verbandsarbeitsweise kennt, auch nachlesen. Das steht nämlich in den Satzungen und Ordnungen des DFB, und zwar in der Futsalordnung. Das ist Paragraf, lass mich nicht wissen, 53 oder 54 darin.
Und ja, gut vorbereitet.
Die Durchführungsbestimmungen der Futsal-Bundesliga. Also das ist schon seit dem DFB-Bundestag auch öffentlich. Das kann sich also jeder sozusagen schon angucken.
Stefan hätte das auch gewusst. Internet. Ja.
Also von daher habt ihr schon mal eine kleine Lektüre für heute Abend.
Liegt immer auf dem Nachttisch.
Ich hoffe, ihr schlaft davon nicht schlecht. Im Grunde gibt es aktuell nur sogenannte organisatorisch-technische Voraussetzungen, und das grenzt sich mehr oder weniger auf eine Halle ein oder eine Spielstätte, wie es da schon heißt, in der du gewisse Voraussetzungen erfüllen musst. Und das ist im Moment nichts Wildes, sondern das ist eigentlich das, was die meisten, und das sind so eben, wie ich gesagt habe, diese 3, 4, 5, 6, die das in der Regionalliga aktuell auch schon so machen, dass du eine Halle hast, in der ein paar Zuschauer Platz finden, wo ein ordentliches Spielfeld ist mit einer Anzeigetafel, 2 Wechselbänke und Zeitnehmertisch, Kabine und fertig. Und mehr ist da eigentlich gar nicht gefordert. Von daher ist die Barriere, Futsal-Bundesliga zu spielen, gerade sehr, sehr niedrig.
Okay.
Ob das dann das ist, was wir uns alle unter Futsal-Bundesliga vorstellen, das ist dann wieder eine andere Frage, oder das steht dann auf einem anderen Blatt. Wenn wir jetzt mit den Vereinen, die wir aktuell haben, starten, dann wird das... dann ist das nicht mit einer Handball- oder Basketball- oder auch nicht Volleyball-Bundesliga vergleichbar, sondern das ist dann immer noch Freizeitbreitensport.
Ja.
Semi-Professionalisierung ist dann für mich so der Schritt, dass ein Spieler eigentlich seinen Lebensfokus nicht mehr auf irgendetwas außerhalb des Sports haben muss, sondern dass er der Sport, der Lebensmittelpunkt eines Spielers ist, und er dann sagt, okay, ich mache ein Studium oder eine Ausbildung nebenbei, um für später gerüstet zu sein. Aber nicht mehr so, dass einer sagt, ja, ich spiele nebenbei Futsal-Bundesliga. Das bedeutet dann für mich eigentlich Professionalisierung.
Ja, ich finde das auch interessant. Ich würde es auch vielleicht maximal auf 5 Mannschaften beschränken, die ich dafür aufgestellt sehe, Stand jetzt. Weil klar, eine Halle hat jeder, eine Anzeigetafel hat jeder, Zuschauer kann jeder irgendwo hinsetzen. Aber diese ganzen Reisekosten und vor allen Dingen auch mal die Spieler erstmal dazu zu gewinnen, ja. Relativ wenig Geld dann im Endeffekt, da jede Woche durch die Gegend zu reisen, das ist ja auch schon ziemlich schwierig. Deswegen würde mich überhaupt mal interessieren, wenn es diese Qualifikation, also wenn man jetzt sagt, man muss sich nicht qualifizieren, sondern man muss sich anmelden für die Futsal-Bundesliga, würde mich mal interessieren, wie viele Mannschaften überhaupt sagen würden, das machen wir hier. Wir haben jetzt hier 15 Spieler, wir haben jetzt hier 50.000 Euro im Jahr, wir würden das machen. Das wird auch schon... Auch schon relativ schwierig, Stand jetzt zumindest, ne? Aber.
Ja, also ich glaube, dass du mit 50.000 Euro nicht hinkommst.
Ja.
Brauchst ein bisschen mehr. Aber wir haben ja im vergangenen Jahr haben wir ja mal abgefragt unter den Futsal-Regionalligisten, wer sich das überhaupt vorstellen kann. Und wie das immer so ist bei so Umfragen, die eine Hälfte meldet sich gar nicht und dann nochmal eine Hälfte sagt nein und dann davon nochmal die Hälfte sagt dann ja. Und dann war das zumindest eine Anzahl, das waren 16, 17 Teams, würde ich mal schätzen, so aus allen Regionalligen, die gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen, oder wir wollen uns zumindest mit diesem Projekt auseinandersetzen und versuchen, diese Voraussetzung zu stemmen. Und daraus ist es auch am Ende entstanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Halle mit 5.000 Zuschauern und Online-Ticketing und so weiter, sondern erstmal niedrig anfangen und schauen, dass wir überhaupt ins Laufen kommen. Und dann kann man die Liga von da aus dann weiterentwickeln und auch gewisse Dinge, die dann mit der Zeit besser werden. Aber wie gesagt, haben wir abgefragt, und es war eine positive Rückmeldung, zumindest so, dass es genug Flug sind. Ob sich wirklich am Ende jeder im Klaren darüber ist, was das dann für ein Arbeitsaufwand ist, das sei dann nochmal dahingestellt. Aber da wird jetzt auch in nächster Zeit von uns noch ein paar Schulungsangebote, Workshop-Angebote geben, um die Vereine da noch besser darauf vorzubereiten.
Genau, richtig. Du hast ja eben gerade eigentlich gesagt, dass das ja so eine Liga eher so ein Vereinsprojekt ist, klar. Der Verband stellt nur die Struktur. Aber man muss ja schon sagen, dass es hier ja eher der Fall ist, dass es ja ein Projekt ist, was ja, sagen wir, zukunftsträchtig die Nationalmannschaft stärken soll. Denn die Spieler sollen ja auf vernünftigem Niveau dann Woche für Woche spielen. Dementsprechend habt ihr ja ein großes Interesse daran, dass diese Bundesliga kommt, beziehungsweise wahrscheinlich auch der Nationaltrainer hat ein großes Interesse daran, dass das dass dieses Mammutprojekt vollzogen werden kann, denke ich mal, oder?
Ja, klar. Also das war auch so nicht gemein mit dem Produkt, sondern eher, dass der Verband kann das ist sozusagen nicht derjenige, der das Produkt anfertigt, sondern das müssen die Vereine organisieren, ja, die Spieltage, und das ist ja am Ende das, was sichtbar ist, auch für Zuschauer und Aktive. Aber natürlich hat der Verband ein riesen Interesse daran, dass diese Liga läuft und auch gut läuft, dass das sportliche Level wächst und die Nationalspieler da möglichst gut zum Zuge kommen. Aber um es jetzt mal überspitzt darzustellen, kann man auch Christopher Wittig in Tschechien in der ersten Liga unterbringen. Ja, nur mal als Beispiel, ohne jetzt ihn besonders rausgreifen zu wollen. Dann profitiert die Nationalmannschaft auch davon. Aber natürlich ist das nicht der Anspruch des DFB, sondern da will man, soweit ich das sagen kann, ich bin ja auch nur Angestellter und kein Gremienmitglied. Das kann eigentlich nicht der Anspruch des DFB sein, sondern dann, wenn man eine Nationalmannschaft hat, gehört da eigentlich auch eine hochklassige Liga dazu. Und das ist was wir natürlich mit den Vereinen zusammen entwickeln wollen. Also wir wollen die Vereine da nicht alleine lassen, aber am Ende des Tages funktioniert eine Fußball-Bundesliga auch so gut, weil du die Top-Mannschaften hast, die tolle Stadien haben und ein tolles eigenes Marketing und so weiter haben. Und deswegen ist auch die Fußball-Bundesliga populär, und das macht am Ende nicht die DFL, sondern das machen die Vereine.
Aber auch da ist das Stichwort ja Nachhaltigkeit, oder? Aber auch da ist das Stichwort Nachhaltigkeit. Da ist das Stichwort Nachhaltigkeit, weil du sagst gerade, man kann Christopher Wittig nach Tschechien vielleicht vermitteln, genau wie wir andere Spieler wahrscheinlich auch ins europäische Ausland vermitteln können. Es sollen ja aber Leute nachkommen. Darum geht's ja, ne? Und die wachsen ja dann an so erfahrenen Spielern.
Ja, also wir wollen komplette Struktur entwickeln, und das hat mit der Gründung der Nationalmannschaft angefangen. Der nächste Schritt war jetzt eben, dass wir den Beschluss für die Bundesliga haben. Wir haben U19 Stützpunkte ins Leben gerufen. Also da entsteht ja was, und das ist auch eben der Anspruch, den man haben muss als Deutscher Fußballbund, dass man nicht mit 12 Spieler 3 Monate einführt und dann hat man eine gute Mannschaft, sondern so wie das über die Struktur mit eigenen Spielern machen und auch nicht, ich sag's jetzt mal böse, wie Georgien oder Rumänien jemanden einfach einbürgern, nur damit er hier Futsal spielt, sondern dass wir das mit Leuten, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, und es kann auch jemand sein, der woanders geboren ist, aber mit jemandem, der in Deutschland lebt, zu machen. Und das ist natürlich unser Anspruch. Und dazu gehört eine gute Liga, genauso wie eine gute Talentförderung.
Ja, also ich habe ja auch, wo du das angesprochen hast, die Nachwuchsleistungszentren hatten ja auch im Länderpokal da ihr eigenes Team. Ich war sehr, sehr angetan von denen, also die haben sehr futsalspezifisch gespielt. Ich denke mal, dass man da mit diesen ganzen Leistungszentren auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ich bin, wie gesagt, also ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, das sind alle so ein bisschen, aber heißt ja nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken muss, weil wenn ich mir so in unsere Regionalligen manchmal angucke, dann ist es ein bisschen holprig, dann ist da ein Riesengefälle, was Organisation und auch an Qualität angeht, aber gut, es sind noch anderthalb Jahre da Und ja, ich hoffe einfach, dass dann der Verband da wirklich so ja, weiter die Strukturen aufbaut und die Vereine ihr Möglichstes geben, das durchzuziehen. Benni, ich bin schon hier im Abspannmodus gerade. Ne?
Ja, glaube, wir kommen zum Ende und wollen... Ja, sehr gut. Ne? Wir wollen ähnlich wie mit Johnny letztens mit unserer berüchtigten Kategorie Fragen hageln jetzt nochmal enden. Du bekommst drei Fragen von uns, sind Entscheidungsfragen, sind ganz einfach zu beantworten und du musst einfach nur eine Option nennen. Das erste, was ich dich fragen würde, wäre...
Okay.
Ich nenne einfach zwei Namen und du nennst mir den Namen, den du besser findest. Heinze oder Klems?
Ja, das ist fies. Ja, aufgrund der Anzahl der Länderspiele sage ich natürlich Timo Heinze.
Okay. Bayer Uerdingen oder Strand-Kaiser Krefeld?
Oh, Strand-Kaiser Krefeld.
Und nun die Mutter aller Fragen. Kleine oder jung?
Ja, also wir haben ja gesagt, wer ja lange auf dem 25. Platz unserer Liste stand, von daher hat sich die Frage ja schon beantwortet.
Das ist die optimale Antwort auf diese Frage gewesen. Benni, ich merke, du bist top motiviert bei der Sache. Das gefällt uns beiden. Ich hoffe, du bleibst dem DFB in dieser Rolle noch lange erhalten und hast Spaß an deiner Aufgabe, den Futsal weiter zu fördern.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, auch heute mal bei euch ein bisschen was zu erzählen. Dass der Job mir Spaß macht, das steht, glaube ich, außer Frage. Und das würde mich auch freuen, wenn das noch so lange weitergeht und wenn unser Thema weiter wächst. Hoffe ich, dass da noch ein paar Personen mehr dazukommen, die mit so viel Leidenschaft an dem Thema dran sind. Und freue mich auch, dass ja immer mehr Leute, so wie ihr jetzt aus der Szene raus, sich um solche Sachen wie Podcasts und so weiter kümmern. Weil nur so kann das Thema insgesamt wachsen und besser werden.
Super, vielen Dank. Wir sehen und hören uns irgendwann.
Genau, in dem Sinne. Viel Erfolg in Georgien und mach den Pilz auf.
Danke sehr.
Bis dann.
Prost.
Ciao. Prost.
Danke, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.